So geht schon wieder gut los, ne? Ja, aber läuft. Sitzt, batzt, Alter.
Sitzt und batzt, Alter.
Was? Ich fand auch das Intro von der letzten Folge zu gut, Alter. Einfach so dieses Folgebubble da reingebracht.
Okay.
Moin, Leute! So, jetzt noch kurz Energie rauslassen, um die
Ernsthaftigkeit. Ja, machen wir. Sollen wir schon? Ja, achso, läuft schon die ganze Zeit. Achso. Ja, also, ich habe jetzt gar kein Intro vorbereitet. Da bin ich auch ganz ehrlich zu euch. Also, es lief jetzt Halloween und das Gruseligste an dieser Folge wird vielleicht dieses komplett unprofessionelle Intro, weil ich mir gar nichts überlegt habe. Ich habe mir überhaupt gar nichts überlegt. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich einfach ein Gespenst mache und einfach sage,
könnte ich aber eigentlich reineditieren, gell?
Bitte?
Das könnte ich eigentlich reineditieren, so ein bisschen.
Ja.
So, dass ich auch ein bisschen was in der Folge da mache.
Naja, noch ist es ja nicht gemacht, aber Dennis hat den Auftrag, auf jeden Fall ein gruseliges Halloween-Intro zu machen, weil wir wollen natürlich immer passend zur Jahreszeit euch ein bisschen was liefern. Das heißt, eigentlich dürft ihr jetzt gleich was richtig Cooles mit so ein bisschen Glockenspiel und so geiler Atmo laufen. Wir gucken mal, was kommt. Wir sind selber gespannt. Let's go.
Pinselstadt Hülle mit Dennis Wölfe und Patrick Binhack.
So, ich hoffe, es war gruselig genug. Aber wir haben uns überlegt, wir machen ein bisschen was Passendes zum Thema. Denn Halloween bedeutet Horror. Und Horror bedeutet Schmerz und Leid und Qual.
Richtig.
Und deswegen haben wir gedacht, wir machen ein bisschen passend was zur Jahreszeit. Und wir widmen uns dem Thema Leiden. Ja, kann man sagen. Und zwar Leiden in der Kunst. Es gibt ja so dieses diesen Satz, das hört man ganz oft, Künstler leiden. Ich glaube, das ist sogar ein Begriff. Also, dass einfach, dass Künstler, Künstlerinnen immer so ein bisschen mehr leiden als andere. Und braucht es irgendwie Leid oder Schmerz oder schlimme Erfahrungen, um gute Kunst zu machen? Und da wollen wir uns heute so ein bisschen drüber unterhalten, auch vielleicht aus eigener Erfahrung aus. Du hattest vor, war das in der letzten Folge oder in der ersten Folge? Ich bin mir nicht ganz sicher. Du hattest irgendwann mal gesagt, dass deine Musik, dass du die am besten findest, wenn du schlecht drauf bist. Oder dass das Ergebnis irgendwie am besten ist, wenn du schlecht drauf bist. Aber ich ordne es vielleicht nochmal ein.
Es ist am emotionalsten. Also bei mir ist so, wenn ich irgendwie gerade übelstes emotionale Problem habe, irgendwie einen Stau habe oder Depression habe oder was weiß ich was bekomme, gerade so Downphase halt habe, dann fühle ich mich in meine Musik besser ein, wie als wäre ich gut drauf tatsächlich. Also
Also dieses Machen oder rauslassen oder Kunst produzieren oder Musik in deinem Fall, fällt dir leichter, wenn es dir schlecht geht? Kann man das so sagen?
Nee, leichter in dem Punkt nicht, aber ich denke weniger drüber nach, weil ich einfach aus den Emotionen rausschreibe.
Ah, okay, das heißt weniger Logik irgendwie dahinter, genau. Oder dass man überlegt, sondern es float halt.
Ja, genau, es float emotional. So, also ich denke jetzt nicht drüber nach, der Ton könnte jetzt da passen, weil ich die Emotion will, sondern ich produziere komplett rein aus Emotionen dann. Und Hauptsache, es ist dann draußen in dem Sinn.
Würdest du im Nachhinein auch sagen, wenn du dir so einzelne Sachen anhörst, dass die Sachen, bei denen es dir schlecht ging, während du die gemacht hast, authentischer sind?
Ja, definitiv.
Echt?
Hm?
Okay.
Also es gibt da ein gutes Beispiel von mir, das ist Midnight Summer. Nee, warte. Nicht Midnight Summer, wie heißt es? Das habe ich schon mal eigentlich nicht vergessen. Gell? Aber irgendwas mit Midnight.
Okay. Irgendwas mit Midnight passend zu Halloween.
Das ist von meinem Album. Oh, also ich habe ja bis jetzt nur ein einziges Album
geschrieben. Ja, wie heißt das denn? Du darfst auch Werbung
machen. Ja, das ist Past Times heißt das Album. Und da habe ich ja einfach nur mich mal ranprobiert und habe wirklich in einem Lied, die gehen teilweise 7-8 Minuten, wo aber anfangs kommt Elektro, mittendrin kommt irgendwie klassisch und am Ende kommt Progressive House. So. Also ich habe da komplett querbeet.
Okay, also schon ausgetobt.
So in etwa, genau. Ja. Einfach nur, was passt zu mir, auf was habe ich Bock. Aber durch das Album habe ich dann gemerkt und habe es irgendwie komprimiert bekommen, was ich immer mehr will, immer so. Es hat sich immer dieses Klassische daraus kristallisiert, sage ich jetzt mal.
Ja.
Aber um zurückzukommen. Und das Lied tatsächlich habe ich in einer Zeit geschrieben, wo ich zum einen von einer Ex von mir verarscht worden bin. Und ein halbes Jahr später habe ich dann nochmal mit einer ganz anderen Ex nochmal Kontakt gehabt, die mich auch wieder mal verarscht hat. Aber wo ich dann einfach immer wieder in diese Emotion also reingekommen bin. Du warst heartbroken. So in etwa. Okay. Und da kam halt dann dieser Schmerz auch mit raus. Der Anfangszeit, die ersten 2 Minuten sind einfach nur eigentlich so in dem Sinn, Grüße gehen raus. Aber
halt an die Ex-Freundin. Soll man den Namen droppen? Nein?
Das hätten sie nicht verdient.
Bitch 1 und Bitch 2, genau, Grüße so gehen raus.
Nein, aber Spaß beiseite. Aber tatsächlich, weil ich mich das so verletzt gefühlt habe, konnte ich das einfach, diese traurige Atmosphäre, diese Verletztheit, konnte ich halt dann in diese Stimmung mich reinversetzen, oder was heißt reinversetzen halt, einfach, ich sage jetzt mal, aufs Blatt Papier bringen, halt in den Sound bringen.
Ja.
Und da habe ich wirklich, ich glaube, das Projekt, das ging locker 9 Monate, wo ich da gesessen bin. Aber halt nicht am Stück, sondern mal da eine Woche, dann habe ich es liegen gelassen, dann habe ich was anderes gemacht, dann irgendwann, was weiß ich, 4 Monate später wieder ein bisschen gemacht. Also ich habe damals wirklich, je nach Lust und Laune, habe ich auf mein Gefühl gehört und dann kamen die Projekte irgendwann so hoch.
Ja, ich habe, ich denke auch so ein bisschen an meine Zeit in der Klinik, also unsere Zeit in der Klinik, also auch, ich muss immer wieder auch mal kurz die Leute abholen, die vielleicht jetzt erst einschalten. Ich weiß, das nervt vielleicht die anderen, die schon 5 Folgen gehört haben, was nicht geht, weil es die 4. ist, aber fällt mir gerade auf, aber die anderen 3 schon gehört haben. Ganz noch mal kurz, herzlich willkommen natürlich zur Pinsel statt Pillen. Mein Name ist Patrick Binner, gegenüber mir von mir sitzt Dennis Wölfel. Und wir kennen uns aus einer psychosomatischen Klinik, da haben wir uns kennengelernt. Und um den Bogen jetzt einmal ganz kurz zu spannen, das war vor knapp einem Jahr, 1,5 Jahren, circa bald.
Ein Jahr, 4 Monate.
Was?
Ein Jahr, 4 Monate.
Okay, du bist ja richtig krass mit so Zeiten und sowas. Da ist so, vielleicht auch alle, die jetzt sagen, hey, wie geht denn das, was passiert da oder wie läuft das ab? Also man geht da hin, man meldet sich da an und sagt, hey, ich habe da einfach Bedarf, also mir geht's schlecht. Vielleicht hat man ein Vorgespräch schon gehabt mit einer Therapeutin, mit einem Therapeut oder sowas.
Oder hat Geschichten gehört.
Man hat Geschichten gehört, genau. Oder man merkt halt, pass auf, ich bin in einem Loch mental und ich brauche halt Hilfe. Und dann geht man da hin und dann kriegt man dort über diesen Zeitraum, über diese 4, 5, 6 Wochen, je nachdem, wie lange man da ist, kriegt man sowas wie einen Tagesplan im Prinzip, wo einfach verschiedene Therapiearten drauf sind. Und das wird aber auch mit einem vorher besprochen, was Sinn gibt, was für die eigene Person selber Sinn gibt. Manche sind zugänglicher für manche Dinge, andere weniger. Und bei mir war es so, dass ich mir gewünscht habe, die Kunsttherapie zu machen, wo ich gehört habe, es gibt die. Weil ich gesagt habe, hey, das ist so ein Thema, wo ich einfach, der Hebel funktioniert bei mir einfach mit Kunst oder mit kreativem Arbeiten. Ich glaube, da geht was so. Und meine allererste Kunsttherapiestunde, die ich hatte, da war es so, dass da bin ich reingekommen und meine Therapeutin, die wirklich super war, muss man sagen, hat gesagt, hey, wenn man hier zum allerersten Mal reinkommt, hattest du Kunsttherapie?
Nee.
Ja?
Ich hatte Kunst und Tanz.
Ja. Ah, okay. Da weißt du wahrscheinlich, wovon ich rede. Hat gesagt, hey, also wenn man hier zum allerersten Mal reinkommt, macht sie das so, man kriegt dann Blatt und dann kriegt man einen Stift in die Hand und dann darf man erstmal, genau, mach mal. Also man wird da hingesetzt und dann.
Aber wir hatten unterschiedliche, vergiss nicht, weil ich habe zu den jungen Erwachsenen noch gezählt. Du warst bei der Erwachsenengruppe, weil ich war genau in dem.
Nochmal ganz kurz erwähnen, dass ich ein alter Sack bin, aber. Ja, aber stimmt, ja.
Ja, aber deswegen, da gab es 2 verschiedene Therapeuten.
Und vielleicht war es, ich weiß nicht, hattest du ein ähnliches Erlebnis beim Rein? Gar nicht, okay, also dann war es vielleicht ihre persönliche Herangehensweise, die sie hatte. Und dann kriegt man im Prinzip so ein großes Blatt, Zeichenblockblatt und kann sich dann auch an Farben bedienen. Also man kann sagen, ich nehme einen Bleistift, man kann sagen, ich nehme irgendwie einen Kohlestift oder was weiß ich.
Aquarellfarben.
What, name it, scheißegal. Und dann wurde ich an so einen separaten Tisch gesetzt, weil die Gruppe, die schon da war und sich kannte, im Prinzip schon eine Aufgabe hatte, an der die so zusammengearbeitet haben. Ne? Dann kriegt man immer so ein Thema oder eine Aufgabe gestellt und gesagt, hey, probiert mal irgendwie das für euch zu verarbeiten. Und dann macht man das gemeinsam und bespricht es auch gemeinsam. Und ich wurde in dem Moment an so einen separaten Tisch gesetzt. Und einfach, um mich so ein bisschen auch näher zu bringen an das Thema Malen wieder, was ich einfach auch lange Zeit, jahrelang nicht gemacht hatte. Und dann habe ich halt angefangen und habe mir so einen schwarzen Stift genommen und habe gar nicht großartig, beziehungsweise das erste war mal, dass ich mich total strange gefühlt habe, mit einem Stift in der Hand zu haben. Weil sie hat dann gesagt, du machst jetzt mal die Augen zu und dann lässt einfach mal deinen Finger drüber gleiten und mal gucken, was passiert. Und bei mir ist halt gar nichts passiert, weil ich irgendwie gar keine Connection hatte. Ich fand das ganz strange, so mit geschlossenen Augen irgendwie da zu sitzen. Und hinter mir an meinem Rücken saß die Gruppe Und ich war total abgesondert, auch von der Gruppe. Also was ganz merkwürdig war für mich, weil ich der Neue war, der reinkam und wurde dann noch an so ein, wie so ein Kindertisch beim Geburtstag. So ungefähr hat es sich angefühlt. Ich hatte auch so einen kleineren Tisch und so irgendwie. Ganz merkwürdig. Und dann hat's irgendwann kam sie und hat gemeint, das funktioniert nicht so gut. Und ich meinte, nee, ja, okay, dann komm mal hier rüber und dann setz dich da mal ran und machst hier dein großes Bild und sowas. Mach einfach mal, was du denkst. Probier mal reinzufühlen, was so die Gefühle sind. Und ich habe in dem Moment, also beim Malen selber, gar nicht gewusst, was so mein emotionaler State war. Irgendwie, ich habe mich natürlich schlecht gefühlt, das wusste ich, deswegen war ich in der Klinik, aber ich konnte gar nicht so direkt bezeichnen, was jetzt das Thema war. Irgendwie. Ja. Und dann haben wir das gemalt, so nach einer Stunde, und dann kommt der Teil, wo praktisch die Bilder hingehängt werden, an eine Wand, und dann wird halt interpretiert.
Oh, das fand ich ja auch immer interessant.
Ja, und man sagt ja auch, Kunst ist immer Interpretationssache. Also jeder guckt ja auf was und sieht es komplett anders. Und dann hing mein Bild da und mein Bild hat im Prinzip so ein, war komplett in Schwarz, in so Kohle, nur schwarz-weiß, ganz, ganz viel dunkel. Und hat so ein Männchen gezeigt oder ein Mann, der vor so einer Gruppe stand. Und im Hintergrund war eine riesen Menschenmenge. Und der Typ war aber vorne im Vordergrund und war komplett getrennt davon. Und die anderen Bilder von den anderen waren bunt. Und dann hing das auf einmal da und dann haben alle oder ganz viele gesagt in der Gruppe, ey, wenn sie das Bild von mir sehen und so, dann ist das richtig depressiv. Und dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, was in mir so abgeht und dass die anderen so richtig fröhliche Sachen, und dann wird auch darüber diskutiert, was kann man denn da interpretieren, was sieht man denn da? Und diese Isolation, die ich dann auch in dem Moment gespürt habe in dieser Gruppe, war auf dem Bild komplett ersichtlich, weil ich halt einfach alleine war. Ich war wie so ein, ich hatte dann auch gemeint, es hat fast schon so ein bisschen was Heldenhaftes. Dass ich auf so einer Klippe stand, aber halt im Hintergrund tausende von Leuten waren, die aber nichts mit mir zu tun hatten, und ich war weg von der Gruppe. Und als dann diese auch noch die Rückmeldung von den anderen kam, dass das komplett richtig depressiv ist, eine ganz düstere Stimmung verbreitet und dass die Leute das angucken und sie fühlen sich schlecht, dachte ich, holy shit. Also das war total krass auch, dass das so in mir vorging und wie ich praktisch intrinsisch mein Gefühl aufgemalt habe, ohne drüber nachzudenken. Aber irgendwas in mir hat einfach die Hand geführt, sozusagen. Und ich finde, da sieht man halt auch wieder, was Emotionen mit Kunst machen. Ne? Also es ist ja genau das, was du sagst, dass diese Emotion findet so einen Zugang zu einem, den man vielleicht auch gar nicht hat. Und dann kommt die einfach raus. Und dann ist das wie so ein Ventil, was man aufdreht oder am Wasserhahn.
Der
dann
ja, total. Das haben wir, glaube ich, schon mal in der ersten Folge haben wir darüber mal gesprochen, dass das eigentlich echt, wenn man den Wasserhahn einmal findet und man ihn berührt hat oder damit Berührungs, wenn man halt einfach mal einmal angefasst hat, dass man dann damit was machen muss. Weil weggehen kannst du nicht mehr davon. Wenn du weißt, da ist was, dann muss man das bearbeiten. Weil sonst nagt es an einem Wochen, Monate, Jahre lang.
Aber wie geht's dir denn in so einer Phase, wenn du dann sowas rauslässt? Ist das dann so ein Release für dich? Oder ist das
ja,
dann,
total.
Ist das dann oftmals auch so, weil so ging es mir jetzt in dem Punkt mit diesem Bild, dass dir das was aufzeigt, wo du dir praktisch noch gar nicht im Klaren drüber bist. Und dich das, was das aufzeigt, vielleicht auch erschreckt.
Ja gut, bei mir war es so, wo ich's, boah, da muss ich mir, ich habe so ein super Gedächtnis, aber die erste Malstunde von mir, daran kann ich mich kaum erinnern.
Ja, die war bei mir halt sehr einprägsam.
Vielleicht bei mir dir gar nicht. Okay. Ich bin da reingesetzt die Woche. Dann haben wir uns alle angeguckt, so die jungen Erwachsenen. Und dann haben wir uns so alle, glaube ich, dasselbe gedacht. So, ja, eigentlich wollen wir was ganz anderes machen. Nee, und dann kam die Therapeutin, hat dann mit mir ein bisschen gebabbelt, hat so gesagt, naja, guck mal, du könntest so oder sowas machen. Und dann habe ich da mein Bild gemalt und da habe ich auch angefangen, ich glaube, das war mit Kohlestifte, wo ich dann so zeichnen kann, aber mit dem Finger dann das verwischen konnte. Und dann habe ich da ein Bild gemalt, wo tatsächlich, aber das war nicht so was Besonderes eigentlich, aber da habe ich mich gemalt in dem Sinn, wo in der Mitte auf dem Bild ganz unten stand. Okay. Und dann aber so überall wie so Matrix-Symbole, wo so außen rum geht, wie so ein vernetztes System.
Ah, okay.
Dann habe ich aber einen einzigen Strang, habe ich weiß gemalt, so weiß-gelb. Dass ich mir einfach selber symbolisiere, egal wie verstrickt ich in meinem Hirn bin, egal was für ein Chaos ich habe, das Licht berührt mich immer noch. Und das habe ich mir irgendwie aufgemalt.
Ja, aber also hast du das bewusst im Kopf gehabt beim Zeichnen oder kam das?
Irgendwann, ich habe erst mich gemalt, dann habe ich gedacht, jetzt mache ich hier. Also das ist so, sage ich jetzt mal, alles so waagerecht oder senkrechte Linien habe ich da immer gemalt. Das ist wie ein Asch, wo so immer außenrum, was heißt außenrum, wo so das Bild ausschmückt. Aber das mit dem tatsächlich mit dem Licht in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, ist dann eher mir sehr spontan gefühlsmäßig gekommen. Ich so, ah ja, nee, der wird jetzt so. Habe ich den gemalt. Mhm. Also ich bin generell auch, wenn ich so Sachen mache, ich höre da viel auf mein Gefühl. Außer bei Mandala ausmalen, da habe ich auch schon Komplementär-Mandalas gemacht. Heißt, ich habe zum Beispiel 6 gleiche Figuren und die gegenüberliegenden jeweils habe ich mir immer in den Komplementärfarben gemalt. Mhm. Mhm. Und das fand ich auch mal eine geile Herangehensweise. Mhm. Also manchmal ist die Logik in Kreativität auch willkommen. Aber größtenteils ist, weil du gesagt hast, ja, weil das einfach so ein Release ist dann auch von den Emotionen. Ich merke das sehr, sehr häufig, wenn ich irgendwie mal tagelang keine Musik mache, nicht kreativ arbeite oder so, merke ich, wie unruhig ich werde. Wie als würde irgendwas aus mir rausholen.
Das kenne ich, ja.
Und dann habe ich das dann zum Beispiel mit meiner jetzigen Freundin, habe ich das dann gemerkt. Irgendwann lege ich im Bett und denke so, Alter, warum habe ich jetzt wieder so leichte Unruhe, Nervosität?
So ein Schaffensdrang, der da einfach irgendwas in dir
möchte. Ja, aber halt ich konnte es nicht identifizieren. Dann. Ja, und dann am nächsten Tag habe ich dann gedacht, auf was habe ich Lust? Komm mal immer Musik, obwohl ich eigentlich gar keine Lust drauf habe. Bam, 5 Stunden Musik gemacht. Mhm. Aber mir ging es dann auch besser, weil das ist dann wirklich, wenn man so einen kreativen Drang hat oder so kreativ handeln will, aber man kann das nicht identifizieren, aber man vertraut einfach drauf, dass es jetzt gerade richtig ist. Und egal, was bei rumkommt, es geht einem dadurch besser, weil einfach seine Emotionsseite einfach sortiert bin wieder.
Ja, und das bietet die perfekte Überleitung zu meinem zweiten Erlebnis, was ich in der Kunsttherapie hatte. Okay. Denn ich habe dann irgendwann, also man muss dazu sagen, ich mal kurz als Info für die Leute, dass die einfach wissen, auch wie Depressionen funktionieren und sowas. Eine Depression ist im Prinzip für mich das Fehlen von Hoffnung. Weil ich glaube, dass wir im Alltag immer in ganz, ganz vielen Situationen Hoffnung haben. Wir haben also nicht so, dass die so krass bemerkbar ist, aber ich glaube, wenn du eine Beziehung eingehst, hast du immer die Hoffnung, dass die funktioniert. Mhm. Wenn du in eine neue Wohnung ziehst, hast du die Hoffnung, dass du dich wohlfühlst.
Boah, aber ich finde es krass, weil für mich ist Depression zum Beispiel was ganz anderes.
Ja, aber ja, so ist natürlich die Herangehensweise. Und ja. Man sagt ja auch, die Depression klammert sich an schöne Dinge und macht die schlecht. Und so habe ich das auch super krass erlebt dann in dem Fall, weil bei mir hat sich das auch in meiner Ehe ganz stark gezeigt. Und das ist eine Sache, die, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt und mal online guckt oder was weiß ich, Doku schaut, sieht man, dass das auch oftmals ein Thema ist, dass gerade Liebesbeziehungen ja oft drunter leiden oder Beziehungen im Allgemeinen. Weil die Depression sich um die Beziehung rumlegt und auf einmal anfängt, dich zu verunsichern, ob das, was da passiert,
okay ist. Ja, von okay, so strahlendem Blau wird es dann auf einmal nur noch so blassblau.
Und ich bin damals, also auch in der Phase, wo es mir so schlecht ging, war meine Frau und die Beziehung zu meiner Frau, die Ehe, mein Anker. Also das hat mich total gehalten, auch in der Zeit, wo ich viel daheim war und so, wo ich nicht arbeiten konnte. Und dann bin ich in die Klinik, was natürlich auch eine räumliche Trennung bedeutet hat zu meiner Frau. Und auf einmal war die weg. Das heißt, ich war mit fremden Menschen dort und habe mich dann natürlich auch den ganzen Tag mit Dingen auseinandergesetzt, die in mir vorgehen, auch schlimmen Dingen natürlich, logischerweise. Mhm. Und irgendwann konnte ich nicht mehr einordnen, ob die Liebe noch passt. Nicht von meiner Seite aus, sondern von meiner Frau. Das heißt, ich habe einfach in Frage gestellt, ob sie mich noch liebt. Und zwar wegen komplett banaler Scheiße.
Irrelevanten also, Sachen.
Ich habe ihr eine WhatsApp geschrieben, hatte irgendwie 3 Stunden Zeit bis zur nächsten Therapie. Meine Frau war aber arbeiten und hat natürlich nichts Handy parat gehabt. Und auf einmal habe ich nach einer Stunde keine Antwort bekommen und dachte, oh mein Gott, die schreibt mir jetzt nicht mehr, weil die kommt jetzt mit meinem neuen emotionalen Ich nicht zurecht. Und dann kommt die Depression und nimmt so einen Mikrogedanke und macht den so groß, dass der auf einmal super schwer wird für dich und dich einnimmt.
Mhm. Weiß genau, von was du redest.
Ja. Und das ist natürlich in so einem Moment, also wenn es deine Ehe betrifft oder halt vor allem das, was mich sehr stark gehalten hat, war das super, super krass. Das hat mich überrannt.
Ja, aber das ist ja genau der Sinn und Zweck von einer Depression. Dass du
der Sinn
dem
und Zweck,
nein, das ist in dem Sinn ist das wirklich einfach nur eine Stimme im Kopf, die aufgehört hat zu hoffen. Weil das ist das ist ja das Ziel da davon, dich
zu isolieren.
Ja, das Isolieren da davon.
Genau.
Weil bei mir ist zum Beispiel, für mich Depression in dem Sinn, ist eigentlich für mich nicht rausgelassene Emotionen. Einfach angestaute Emotionen, dauerhafte, angestaute, reingefressene Emotionen. Beispiel.
Ja,
ich kann warte, Beispiel aber sagen.
Darf ich noch kurz den Bogen spannen
zur
Therapiestunde, bevor ich es vergesse.
Ja.
Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob meine Therapeutin auf mich zuging oder ich auf sie. Ich glaube, ich auf sie. Und ich habe dann irgendwann gesagt, hey, ob ich eine Einzelstunde Kunsttherapie haben könnte.
Oh, das hast du, daran kann ich mich erinnern, dass du erzählt hast, dann in der Klinik.
Und bin dann da rein und dann, das war aber auch schon, ich glaube, in der dritten Woche oder so. Das heißt, ich war schon mit dem Kunsttherapie an sich, mit dem Thema und wie das abläuft und so ein bisschen vertrauter. Und bin dann da rein und habe ihr dieses Problem geschildert. Also, dass ich einfach die Angst habe, meine Frau zu verlieren. Das ist eine Verlustangst, eine Trauer, die da drin sitzt und sowas. Und habe mich dann hingesetzt und habe probiert, dieses Gefühl zu kanalisieren. Und ich komme drauf, weil du gerade eben meintest, dieses Rauslassen, was du so ein Druckgefühl in dir hast. Und habe dann praktisch eine Stunde lang allein da gesessen und habe gemalt und habe probiert. Also ich habe wortwörtlich zu ihr gesagt, ich will jetzt eine Stunde leiden.
Stimmt, das hast du, ich kann mich daran erinnern, da waren wir im Rauchereck.
Ja.
Und da hast du nämlich das auch gesagt, ich weiß aber nicht mehr, wer da ist, das war aber keine große Gruppe, wo ich sage, so, ich gehe jetzt eine Stunde leiden.
Ja.
Und dann mit den Worten hast du dich verabschiedet und bist einfach abgezogen. Genau,
und ich bin da rein und ich habe ihr das so gesagt und ich wusste, ich brauche das jetzt, um das einmal zuzulassen. Also dieses Gefühl, die Ehe ist am Arsch, ich drücke es jetzt mal so aus, was ja gar nicht stimmt, aber einfach, ich wollte einmal kurz, dass das durch mich durchfließt.
Und dann ist wieder gut.
Genau, damit es gut ist und ich das vielleicht auch erst mit Abstand betrachten kann ein bisschen. Und holy moly, leck mich am Arsch, ging's mir scheiße in der Stunde, Alter. Ey, die saß da, die hat gesagt, Gott, dir geht's richtig schlecht. Und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Und ich habe wirklich, also meine schlimmsten Ängste auf dieses Blatt gemalt. Und es war dann so ein Bild, wie ich am Ufer stand und meine Frau dann auch so weggetrieben ist in dem Boot. Und ich einfach nicht mehr ran konnte und sowas. Und das war so richtig, ich habe das auch meiner Frau gezeigt danach. Und die hat auch super geheult, weil sie, ich glaube, zum ersten Mal halt auch irgendwie sehen konnte, was ich immer nur so komisch beschrieben habe. Aber es war dann einfacher für sie wahrzunehmen, wie es mir ging in der Zeit. Und danach war dieses Gefühl auf einmal greifbarer. Das war dann immer so diffus und so verschwommen in meinem Kopf. Mhm. Und das hat mir super geholfen. Und danach konnte ich auf einmal auch ganz anders damit umgehen, weil ich dann immer, wenn so ein Gefühl kam, habe ich gesagt, Moment mal, überleg mal wirklich, spinnt jetzt dein Kopf oder was ist jetzt der Grund, dass du auf einmal so denkst? Und dann habe ich, um dieses WhatsApp-Ding nochmal aufzugreifen, dann gesagt, ja, die hat jetzt halt eine Stunde nicht geschrieben, weil die hat arbeitet. Die hat eine Mittagspause vor einer Stunde gehabt. Die wird sich in 2 Stunden melden, wenn sie mal wieder vielleicht aus dem Laden rauskommt und mal kurz eine Trinkpause hat. Und genauso war es dann auch. Und auf einmal konnte ich mit dem Thema, was mich vorher total, unter dem ich super gelitten habe, auf einmal rationaler umgehen. Mhm. Und das so viel besser einordnen. Und ich glaube, dir geht es ja ähnlich dann. Ja. Wahrscheinlich in so einem Punkt, wenn du sagst, hey, wenn ich die Musik mache und das rauslasse, so, dann...
Ich kann es einfach wieder greifen.
Genau.
Weil man kommt einfach aus seinem Trotz raus in seinem Kopf, sage ich jetzt mal.
Genau, also man ist aus dieser Lähmung, die das Ganze so ein bisschen macht, weg. Und auf einmal kriegst du so eine Klarheit in die Dinge rein. Ja.
Ja, für mich ist das auch definitiv so. Bei mir, meine Theorie da aufzufassen in dem Sinn, bei der Depression, ist das eher, so fühle ich mich auch sehr häufig, dass was aus mir raus will, wo ich aber nicht rauslassen will in dem Sinn. Weißt du, ich meine, das klingt jetzt ein bisschen paradox in dem Sinn.
Nee, aber aus Angst, so, dass es dich übermannt.
Genau.
Ja.
So, aber ich will es halt auch Schritt für Schritt rauslassen. So, weil alles auf einmal gebündelt ist auch überfordernd und komplett fürs System eigentlich nicht ausgelegt. Weil für mich, ich habe es schon so häufig gelesen, dass es versteckte Kindheitsemotionen gibt. Von, man konnte sich nicht gut ausdrücken als Kind oder sonst was. Das hängt ja alles noch drin in dir. Also jetzt als ganz simples Beispiel, Kind will jetzt Fußball spielen gehen und der Vater sagt, nee, du bleibst da, weil... Und dann sagt das Kind aber, nee, ich will jetzt, weil das ist einfach ein Bedürfnis von mir. Und danach kann ich von mir aus das machen. Und der Vater zwingt es aber jetzt, sein Wille zu folgen. Und das Kind versteht es ja nicht. Weil das Kind hat keinen Anhang, keinen Verstand in dem Sinn, keinen greifbaren Verstand, sondern es hört einfach nur auf das, was sein Vater will. Mhm. Und dementsprechend, und da mache ich auch gern so eine Überleitung in Generationstraumatisierung in das Thema, weil das finde ich auch mega interessant.
Ja, super interessant, ja.
Und das habe ich auch mit meiner Therapeutin damals sehr häufig durchgenommen, weil ich gehe stark davon aus, bei mir im Leben, dass ich eigentlich Traumata fast 90% nur von meinen Eltern in dem Sinn habe. Mhm. Weil ich wurde genauso behandelt, wie die behandelt worden sind. So dementsprechend mitgenommen, was die bekommen haben, ohne dass die es hinterfragt haben. So.
Man vererbt es wie eine Haarfarbe.
Ja, genau.
Um es mal simpel runterzubrechen. Ja.
Und genau, einfach nur kurz zur Generationstraumatisierung zu erklären, ist einfach, der Uropa hat was Schlimmes erlebt, der hat es wiederum an sein Kind weitergegeben, wer dann
in durch sein Fall, Verhalten?
Durch sein Verhalten, also egal, ob es jetzt Schläge ist, Alkoholismus, Drogenmissbrauch, sonst was, er gibt es einfach...
Abstinenz, Liebesentzug oder
genau, whatever. Er gibt es einfach ungefragt weiter ans Kind, Das wiederum gibt es weiter an sein Kind und so weiter. Und bis das halt Ganze mal durchbrochen ist, gehen halt Generationen ins Land.
Ja.
Und ich bin, wie gesagt, davon überzeugt, dass ich vieles davon übernommen habe. Und ich mir halt so denke, jo, wenn ich es nicht mache, macht es halt sonst niemand. Und deswegen habe ich auch, ich habe viel und ich bekomme es auch immer wieder mit, wenn ich so mit der Freundin von meinem Vater rede oder so. Oder geredet habe in dem Sinn.
Ja.
Habe ich auch sehr häufig Themen mitbekommen, wo ich so gedacht habe, das ist doch mein Thema, das ist doch nicht mein Vater sein Thema. Und dann ist mir eingefallen, ja, warte mal, mein Vater kommt vor mir in die Generationsreihe, so ist das sein Thema und nicht meins. Und in dem Moment habe ich so gedacht, hey, geil, ich kann damit abschließen, ich komme damit besser zurecht.
Weißt du, ja, ich so, also es ist nicht weg, aber du kannst zumindest...
Ja, ich kann aber einfach sagen, hey, er hat das jetzt mal angeguckt und ich bin zufrieden damit. Jetzt muss ich schon weniger machen in dem Sinn.
Ja, vielleicht auch ein bisschen, weil man sich selber auch weniger die Schuld zuschreibt.
Ja,
und weil man sagt, hey, Moment mal, das ist ja gar nicht ein Fehler, den ich begangen habe, sondern es wurde halt an mich herangetragen und ich muss jetzt ein bisschen damit umgehen. Aber es gibt dann auch andere, die vielleicht Schuld haben an dem Ding.
Ja. Und das ist auch genauso wie bei der Depression, finde ich. Das ist vererbbar, wenn du damit aufwachst. Zum Beispiel, du hast eine depressive Mom daheim sitzen, du hast einen depressiven Dad daheim sitzen. Du nimmst es ja unterbewusst auf. Für dich ist die Depression ja schon Normalität.
Ja.
Das heißt, dein ganzer Körper, dein ganzer Organismus und so weiter, glaubt ja, Depression ist normal.
Also es gibt ja genetische Faktoren,
die sogar... aber ich meine wirklich einfach nur von der Gewohnheit, dass du das begutachtest, betrachtest.
Ja.
Das heißt, du bist einfach ganz normal, du kommst als Kind nicht kaputt auf diese Welt. Gut, gibt schon...
Also wie gesagt, es gibt so genetische Abstriche, Faktoren, die mit reinkommen.
Ja, aber normalerweise ist
wirklich... Du wirst geprägt durch dein Umfeld halt.
Genau, klar. Und die ersten 6 Jahre eines Lebens von einem... ist komplett unterbewusst. Das, was du mitbekommst, das ist eigentlich dein Grundbaustein deines Hauses, des Lebens, in dem Sinne, wie ich es jetzt mal sage.
Und ich glaube halt, um nochmal auf das Thema auch Künstler leiden zurückzukommen, dass Leute, die Kunst machen und die den Drang haben, auch Kunst zu machen, so wie du es auch sagst, dieses Gefühl, dass da so ein Druck in dir herrscht, dass du so unruhig wirst und so sagst, da muss irgendwas raus und sowas.
Ja, das ist einfach nur eine Meinungsverstärkung in dem Sinn.
Ja, ich glaube, dass die Leute aber grundsätzlich einen mutigeren Zugang zu ihrem Inneren haben und zu ihren Emotionen. Und ja, also gerade wenn man sich zum Beispiel, und ich finde, das ist in deiner Branche, sieht man das sehr, sehr gut, dass wenn man sich ein Konzert anguckt zum Beispiel, da steht ein Sänger oder eine Sängerin auf der Bühne und singt, hat ein Lied geschrieben über Liebeskummer. Ich nehme mal Liebeskummer einfach.
Mhm.
Und nimmt es so echt und so wahr in sich auf, dieser Schmerz, der da stattfindet und dieses,
oh mein Gott. Da kann ich Adele voll reinbeziehen, Alter.
Ja.
Wenn die ihren Mund aufmacht und anfangen zu singen, Alter, da kriegt jeder Gänsehaut.
Genau, und die schafft es, diese Emotion, die jeder irgendwie kennt, so in ein 3 Minuten 50 Lied reinzubringen, dass tausende Menschen, die unten sitzen, verstehen, was sie meint.
Ja.
Menschen, die nicht in der Lage wären, das Lied zu schreiben, weil die diesen Zugang zu ihren eigenen Emotionen nicht haben. Vielleicht auch, weil sie Angst davor haben, weil sie es nie gelernt haben, weil das vergraben
manche ist unter anderem Scheißdreck. Auch nicht. Nee, manche können es auch tatsächlich nicht.
Ja, und ich glaube, dass der Unterschied zwischen einem Künstler und einem Nichtkünstler, der Unterschied ist, dass jemand sagt, ich nehme das wahr, was in mir stattfindet, und zwar ungefiltert, auch wenn es wirklich schlimm ist. Ja?
Mhm.
Aber auch wenn es schön ist, kann ja auch was Schönes sein. Also es gibt ja auch Lieder, die einen beflügeln in irgendeiner Art und Weise. Und die das einfach so lange auseinandernehmen in ihrem Kopf, dass die das irgendwann hinkriegen, aufs Blatt zu kriegen oder in Form von Musik nach außen zu tragen oder irgendwas. Und die anderen Leute dann verstehen, das ist genau das, ey, der Person geht so wie mir vor 3 Jahren, wo ich den schlimmsten Heartbreak meines Lebens hatte. Und der schafft es, das vom Geschmack genauso in die Musik zu bringen und die Tonlage, die mich berührt. Das, ne?
Da geht es halt auch viel um Vorstellungskraft. Also ich glaube, viele Künstler, wo leiden in dem Sinn, haben halt auch eine krasse Vorstellung. Und wenn du...
Ja, und das total übel.
Das finde ich halt auch das mit das Schlimmste, weil wenn ich mir andere Leute angucke in dem Sinn, wo es dann so denke, jo, die haben auch Depressionen oder schwierige Phasen, aber kommen damit besser zurecht, dann habe ich mich schon mehrmals gedacht, ja, warum kommt die eigentlich besser zurecht als ich so? Ich mache ja fast dasselbe wie die, aber der Unterschied ist, die stellen sich die Scheiße nicht vor.
Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Genau, dass die im Prinzip, dass die vielleicht auch wissen, da passiert was, aber die haben
aber
das
auf so einen
Sicherheitsabstand,
sozusagen. Aber wenn du Vorstellungskraft hast, heißt es ja auch, du lebst das auch richtig. Also manche, früher zumindest, aber gut, heutzutage immer noch, wenn ich Bücher lese, ich bin in diesem Buch drin, wortwörtlich. Bei mir kommen ja, wirklich diese ganzen Charaktere alle. Ich kann mir die bildlich vorstellen, ich kann mir die Schlacht vorstellen, die Emotionen kochen dann in mir drin hoch. Und deswegen ist das so dermaßen schwierig, mal bei einem Buch gescheit mehrere Kapitel zu lesen, weil es einfach auch anstrengend ist, irgendwann auf Dauer.
Ja, das Krasse ist auch, dass die, also erst die Depression diesen Zugang für mich so ein bisschen geöffnet hat, zu meinen Emotionen und auch diese Feinfühligkeit geweckt hat, dass ich das, also wir hatten vor kurzem so eine Szene, das ist glaube ich 3-4 Wochen her oder sowas, da hatte ich so einen Tag, da ging es mir so mittelmäßig, war es kein beschissener Tag, aber war es auch kein super guter, so ein normaler halt. Neutral. Ja, also für unsere Verhältnisse normaler vielleicht. Und dann hat meine Frau ein Lied gehört von Sleep Token, das ist eine Metalband, die aber mit so Elektro-Einflüssen arbeitet und die haben allgemein übelst melancholischen Grundton, also in allen Liedern. Und dann lief das Lied, ich glaube 20 Sekunden, ich habe zu meiner Frau gesagt, muss das jetzt sein, dass du das machst? Und ich habe gemerkt, wie das sofort meine Stimmung drückt und ich wirklich den Raum verlassen musste, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt das Lied durchhöre, zieht mich das runter, genau, weil die Emotion, die da drin steckt, so krass in mich reinfließt, also ohne, dass ich es filtern kann, dass ich merke, diese Trauer oder was weiß ich, die da drin liegt oder der Schmerz, der übermannt mich, also der nimmt Begriff von mir, so, Besitz von mir und dann war es das, dann ist mein Tag am Arsch. Und das konnte ich vorher gar nicht. Und diese Dünnhäutigkeit, die ich jetzt aber auch habe nach außen hin, habe ich jetzt auch mit meinen eigenen Emotionen, was das mir insofern aber auch leichter macht beim Schreiben. Plus diese Fantasie, das heißt, wenn ich irgendeine Szene habe, wo jemand jetzt wirklich, keine Ahnung, ins Bein geschossen kriegt ja, und dann Schmerz hat, schaffe ich das so krass, mich in diese Szene reinzuversetzen, wie der leidet jetzt. Meine Mutter hat zum Beispiel beim letzten Buch, Die Hüter der gläsernen Orchidee, geht es auch um eine schwangere Frau. Spoiler, für die nächsten 30 Sekunden, wer das Lied noch lesen will. Und die Frau hat...
Geil, ich will es noch lesen.
Ja,
Möglichkeit, das zu skippen.
Ja, hast du geschissen, du hast lange genug Zeit gehabt jetzt.
Ja, ich bin halt ein gemütlicher Leser.
Also es gibt eine Szene, in der eine Mutter, ich verlängere die Spoilerwarnung auf eine Minute, in der eine Mutter einen Brief an ihr ungeborenes Kind schreibt, weil sie weiß, dass sie die Geburt nicht überleben wird.
Oh, krass.
Und meine Mutter hat es gelesen und hat gesagt, das fand sie so krass, wie ich dieses Gefühl dieser Mutter aufschreiben konnte, obwohl ich noch nie in meinem Leben ein Kind hatte. Ich habe keins bekommen, was biologisch einfach nicht machbar ist. Aber,
aber du hast auch keins gezeugt, oder?
Ich habe auch keins gezeugt, genau. Also diesen Verlust, ein Kind zu verlieren oder ein Kind nicht mehr wiederzusehen, konnte ich irgendwie hinbringen. Und das hat sie mir gesagt und ich fand, das war natürlich ein super Kompliment für mich.
Thema Generationstraumatisierung abgehakt bei dir, Alter. 100 pro irgendwas, wenn du recherchierst bei dir im Stammbaum. Irgendjemand hat das wahrscheinlich safe call durchgemacht, Alter.
Who knows, aber ich glaube, das ist halt auch dieses Reinversetzen, dieses Empathische in eine andere Lage reinversetzen, was der Künstler halt gut kann.
Du, ich zitiere da liebend gern, aber gut, zitieren ist jetzt hochformuliert. Ich weiß nur, dass Stephen Hawking mal gesagt hat, das Wertvollste im Mensch, und es wird ihn auch irgendwann hoffentlich retten, ist Empathie haben. Ich weiß nicht, ob es so... Aber irgendwie nicht so...
Gesagt,
ja, aber
gesagt,
du weißt, was ich meine.
Wertvollste im Mensch.
Komm, ich meine Assi, Alter. Aber du weißt, was ich meine.
Sorry, da musste ich jetzt... Sorry. Entschuldigung. Ja, aber du hast recht.
Aber ich glaube, das hat Stephen Hawking tatsächlich mal gesagt. Und das ist auch, was die Evolution des Menschen, was die gerade durchmachen, finde ich. Weil je mehr Leute, und das ist auch das, warum die Leute immer mehr durchdrehen und sauer oder wütend oder sonst was sein, weil sie einfach dünnhäutiger werden. Die müssen Empathie haben, weil der Körper sie dazu zwingt.
Ich glaube auch ein gewisses, also man muss ja auch eine gewisse Gefühlsregulierung an den Tag legen können, um einfach zu überleben in dieser Welt.
Ja, aber wenn du es nie gelernt hast, dann ist das vorbei.
Ja, ja,
mal,
ja,
wie die Generation, also auch meine ist, schon allein aufgewachsen ist. Und ich will die hinter mir, alle, die Generation, die will ich nicht mehr wissen.
Ich finde, Empathie ist das Wichtigste überhaupt, aber wenn man zu viel in sich reinlässt, macht einen das auch kaputt. Das ist das, was ich
meine. Ja, so oder so.
Du musst auch einen gewissen gesunden Abstand haben und auch zulassen können, wenn Gefühle Platz haben und dann aber auch sagen können, so, jetzt ist wieder gut. So. Weil du hast das ja auch, also auch gerade bei bekannten Leuten, bei Chester Bennington von Linkin Park, bei Kurt Cobain, also dieser ganze Club 27, wenn man den mal nimmt, das sind ja alles Menschen, die auch ein Stück weit kaputt gingen, weil sie Emotionen vielleicht, Amy Winehouse, genau, Avicii, um den auch mal wieder zu nennen. Also ja, Leute, aber
er ist nicht 27 Club, er ist 28.
Nee, er nicht.
Er hat ein Jahr verkackt.
Ja, der hat ein Jahr länger durchgehalten.
Aber es kann auch sein, dass er so ein bisschen was durchbrochen hat, weil seither hat man kaum mehr was mitbekommen. Gut, seither gab es auch nicht mehr solche Riesennamen in dem Sinn.
Ja, also im Elektro weiß ich es nicht, aber...
Ja, also im Elektro-Pop-Bereich in dem Sinn finde ich, dass es kaum mehr Namen gab wie Avicii oder Amy Winehouse oder sonst wer. Also irgendwie ist das so mehr...
Oder ich glaube, Luis Capaldi ist auch jemand, der da, ich glaube, mit seinen Emotionen einfach, oder der auch depressive Züge hat und so. Und ich glaube, wenn du halt Künstler bist, Künstlerin bist und du praktisch deinen Lebensunterhalt vielleicht auch sogar damit verdienst, deine Emotionen zu kommunizieren und dich immer wieder damit auseinanderzusetzen, wie es dir geht. Das ist wie ein
Schwammausdrücke, irgendwann geht nichts
mehr. Genau, dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du sagen musst, Alter, jetzt brauche ich vielleicht auch eine Schaffenspause oder ich muss mir anderweitig einen Kontrast suchen, damit ich nicht kaputt gehe
an dem Ding. Und da muss ich tatsächlich, da habe ich auch eine Dokumentation gelesen, sag ich schon, angeguckt von Hardwell. Der hat es tatsächlich gemacht. Der hat irgendwann gesagt, ey, er ist jetzt an einem Punkt, es geht bei ihm, er kann diese Verkörperung, was die Leute wollen, kann der nicht mehr auf die Bühne bringen. Er macht jetzt nochmal ein Abschiedskonzert und dann ist der weg auf unbestimmte Zeit. Der hat jahrelang war der Nummer 1 DJ, hat der Nummer 1 jetzt geschrieben, alles Mögliche im Elektrobereich. Und irgendwann hat er gesagt, hör, jetzt geht nicht mehr. Der hat auch mit vielen Künstlern hat er damit darüber geredet, so, was er machen soll, wie er damit umgehen soll und so.
Cool, okay.
Und dann hat er gesagt, so, und jetzt ist durch. Der hat auf der Bühne dann geweint und alles. Und dann war der, glaube ich, von 2018, wenn ich mich nicht ganz täusche, 2018 war es, glaube ich, bis 2021 war der komplett verschollen. Also der war 3 Jahre lang komplett einfach nicht mehr existent. Einfach,
weil er es gebraucht hat.
Ja, aber und das ist halt so, wenn du das nicht kannst, wenn du nicht sagen kannst, hey, okay, jetzt lass ich andere übernehmen. Ja. Dann, du drückst dich ja immer weiter aus in dem Sinn, deine Emotionen und so weiter, du leidest ja immer mehr in dem Sinn.
Eigentlich, ja, das Schwammbild finde ich ganz gut von dir.
Und das ist dann so, um mal ein bisschen auf Sucht zu kommen, das ist ja auch eine Art und Weise eine Sucht, weil ich kenne das von mir, wenn ein geiles Projekt ansteht so und ich habe da voll Bock drauf, dann will ich ja auch nicht aufhören.
Ja.
So, und ich kenne das auch, dann überreize ich mich, dann denke ich, ah komm, einmal ist kein Mal und so, aber im Endeffekt ist das voll dumm. Weil du solltest, wenn dein Körper sagt, so, jetzt ist gut, jetzt habe ich genug rausgelassen, nicht über diesen gewissen Punkt, über diese gewisse Schwelle kommen.
Du musst halt das Bauchgefühl haben oder die Intuition haben und zu sagen, oder halt auf deinen Körper hören überhaupt und merken, ah, okay, jetzt habe ich so einen Punkt erreicht, jetzt brauche ich halt mal einen Abstand dazu.
Genau.
Und das hatte ich auch zum Beispiel bei der Kunsttherapie. Oder, nee, bevor ich in der Klinik war und bevor ich überhaupt wusste, dass ich eine Depression habe. Kennst du die große Welle vor, ich muss noch mal gucken, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Kanagawa, das ist ein Bild. Mm. Das ist so ein Bild von einer großen Welle. Ich glaube, japanischer Künstler, Katsushika Hokusai heißt der. Ja? 1830er. Mm. Das hast du, also ich wette, du hast das schon mal gesehen, das Bild. Ja,
wunderbar. Also wenn es bekannt ist, dann safe.
Auf jeden Fall auf meinem Pullover, weil ich habe einen Pullover, wo das drauf ist.
Ja, wenn du den schon mal anhattest, dann habe ich das safe gesehen. Ja.
Und das Krasse ist, ich habe dieses Bild noch vor der Depression irgendwo gesehen. Ich glaube, das war auch in der Doku oder online. Und da auf einmal, ich hatte das Bild schon 100 Mal vorher gesehen, aber es war mir scheißegal. Also ich kannte das. Und dann habe ich das Bild angeguckt und dachte, eigentlich ist das ein richtig geiles Bild. Und ich habe richtig gemerkt, wie mich das aus irgendeinem Grund berührt. Ich habe nicht gewusst, warum, aber ich fand das einfach auf einmal mega schön, obwohl ich es vorher ganz oft schon gesehen habe. Und dann hat mich das irgendwie verfolgt. Dann habe ich mal geguckt, wie heißt das, okay, und wo findet man das? Und bin dann in die Kunsttherapie rein und habe dann mit meiner Therapeutin darüber geredet. Und dann hat die gesagt, dass in der Kunsttherapie gibt es spezielle Elemente, wie zum Beispiel Wasser. Und Wasser repräsentiert Emotionen. Das heißt, Leute, die gerade zum ersten Mal mit ihren Emotionen in Kontakt kommen oder überwältigt sind davon, haben ganz oft fühlen sich zu Wasser hingezogen. Und ich wusste das nicht. Und ich habe schon, also Wochen, also Monate nur vorher... Also nur für
die Zuschauer, weil ich habe gerade einen sehr erstaunten Blick gemacht. Weil ich
das vergesse ich immer. Und ich fand das total krass, dass ich unterbewusst dieses Bild geil fand, weil das praktisch gespiegelt hat, was gerade mir vorgeht, ohne dass ich es wusste.
Ja, aber das ist mal, wie der Körper kommunizieren kann.
Ja, und vor allem, wie Kunst mit dir kommuniziert, das ist ja das Krasse. Das heißt, eigentlich kann man ja, das habe ich für mich jetzt mitgenommen, wenn ich merke, dass ich zum Beispiel... ein Gemälde oder ein Song oder ein Film auf einmal mich ganz arg berührt und ich merke, ich bleibe da dran hängen, dann bleibe ich kurz, halte ich kurz inne und sage, Moment mal, irgendwas sagt mir das gerade. Kann sein, dass mir das gerade einen Hinweis darauf liefert, was in mir vorgeht oder was ich bearbeiten sollte. Und ich finde den Gedankengang krass. Andersrum, also dass die Kunst von anderen Leuten dir vermittelt, was bei dir gerade eigentlich ein Thema ist.
Eigentlich, also für mich...
Hattest du das schon mal? Weiß nicht,
aber ja. Weil bei mir ist so, oder das heißt bei mir in der Musik ist so, dass jegliche Instrumente Elemente sind. Also heißt in dem Sinn, zum Beispiel ist eine Flöte eher Wind, dann Schlagzeug ist eher Feuer, Klavier ist Wasser.
Ah ja, okay.
Und,
ja,
klar,
okay, verstehe.
Aber Erde weiß ich nicht, das habe ich vergessen. Und dann gibt es aber in der Musik noch den Äther.
Triangel, wahrscheinlich Erde.
Ding! Nein, Spaß. Nee, aber dann gibt es auch den Äther, das sind die synthetischen Sachen. Also das so Synthesizer, was weiß ich was. Und tatsächlich, manchmal fühle ich mich einfach so darauf hingezogen, so einfach ein bisschen Energie rauszulassen. Dann habe ich voll Bock, so kennst du diese orchestralen Drums und so? Wenn so...
Ja, aber Hans Zimmer in der Haus.
Ja, genau so. Und, oder manchmal auch, das habe ich sonntags eher, warum auch immer sonntags, aber das ist einfach der Vibe da davon, einfach Klaviermusik morgens. Da höre ich Ludovico Einaudi. Ludo da Vinci.
Der Bruder von Leonardo da Vinci.
Nee, da höre ich sehr, mega oft eigentlich, oder habe ich auch eine Zeit lang einfach viel Klaviermusik gehört. Und da habe ich dann auch irgendwann so, habe ich dann so ein Bild mitbekommen, so, ja, Instrumente sind Elemente. Und da habe ich mich durchgeholt und ich so, ja, natürlich, Alter, Wasser. Ich Fische von Sternzeichen so auf die Art und Weise. So, ich Köln, wo da liebe ich das Klavier. Und ich bin ja aber eigentlich gelernter Schlagzeuger. Woher das kommt, keine Ahnung. Aber so, du kannst in der Musik vor allem viel mit sowas dann, mit so Emotionen dann spielen. Und das finde ich halt geil. Weil wenn du zum Beispiel, es gibt ja, und das habe ich in der Kunsttherapie durchgemacht, da habe ich mich hingesetzt, so wie bei dir in der Einzelstunde, habe ich hingesetzt und gesagt, so, jede Emotion schreibe ich jetzt auf, die mir bekannt ist von mir. Und zeichne die auf gut und auf schlechte Art und Weise. Da habe ich so zwei Kuchen gemalt. Und dann habe ich den in vier Teile gemacht.
Gutes altes Kuchendiagramm.
So in etwa. Und dann habe ich immer wieder mehr, was mir halt eingefallen ist, so mehr unterteilt. Und dann hatte ich irgendwann, glaube ich, 6 oder 8 Emotionen, also ich lüge. Und das habe ich dann doppelt gemalt. Und dann habe ich einmal die gute Emotion daraus genommen. Also sprich zum Beispiel war oben, gerade war so wie bei dir da hinten jetzt dieser Kreis, war oben ins Rot. Und dann habe ich ein helles, saftiges, schönes Rot genommen und das habe ich dann als Wut hingestellt. Und dementsprechend habe ich dann als das Negativbeispiel für Wut eher was Dunkles, aggressiveres Rot genommen. Dass ich einfach weiß, jede Emotion ist gut und ist schlecht. Und dementsprechend, seither produziere ich auch anders, weil ich einfach kapiert habe, eine Emotion ist nicht dauerhaft schlecht. Angst zum Beispiel.
Das hat ja eine Funktion.
Ja, die Leute meinen auch immer so, Angst ist viel zu krass. Ich will gar nichts fühlen am besten. Nee, Angst ist was Gutes, weil wenn du vor einer Klippe stehst und du hast Schiss, weil es da 100 Meter runter geht, sagt dir das einfach nur, ey, du sollst davon
alles bleiben. Also auch Wut und ist ja egal, aber dein Körper hat deine Emotion aus einem Grund. Also evolutionstechnisch gibt es einen Grund, warum du wütend wirst oder warum du Panik kriegst. Oder
und so gibt es für mich auch Verschmelzungen von den Emotionen. Das heißt, du kannst zwar positiv von Wut beeinflusst werden, kannst aber negativ von der Liebe beeinflusst sein. Und das vermischt sich ja alles in dir drin dauerhaft. Das sind ja Synapsen, Hormone, was weiß ich, was da alles mitspielt und so. Und ich finde es einfach mega krass, wie die Leute, vor allem im Kunstbereich, egal ob schreibe, frisches, also dieses Wort, gell? Regisseur.
Ja,
das Wort, das bringt mir
noch jemand in den Kopf.
Der Regie. Nee, dass die das so krass auf den Punkt bringen. Und zum Beispiel, viele sind einfach nur in dieser Emotion Trauer drin. Die kommen mit allen anderen super klar, aber nur mit Trauer nicht. Und deswegen ist ihr Output eher nur Trauer. So ist bei manch anderen vielleicht Freude, vielleicht Ängste, vielleicht sonst was. Mhm. Aber weißt du, was ich meine?
Ja, und ich glaube vor allem auch dieses Verweben, also diese Nuancen, dass man sagt, man schafft es zum Beispiel, Trauer mit Liebe zusammenzubringen. Und dann gibt es eben diesen Regisseur, der das im Prinzip so perfekt hinbringt, dass irgendjemand da draußen sitzt und einen Film guckt und denkt, Alter, das ist genau dieses Gefühl.
Ja.
was in mir vorgeht. Und ich finde, das ist halt so das Schöne auch an dem, was wir machen, zu wissen, dass es doch irgendjemand gibt, der deine Lieder hört oder meine Geschichten liest und der sich so angesprochen fühlt dadurch persönlich, als wenn man sich kennen würde. Weil man irgendwie schafft, dieses Gefühl zu transportieren, dass jemand das was gibt und er sagt, wow, das ist das, was ich nie ausdrücken konnte, ist genau dieses Lied oder dieses Buch. Ja.
Für mich sind Emotionen eigentlich so eine universelle Sprache. Egal, ob jetzt im Bereich Schreiben oder im Bereich Musik, für mich ist, und das habe ich mir irgendwann selber mal so, kennst du das, wenn man einfach da liegt, einen Gedankenstreife lässt und dann kommst du auf Ideen, wo du eigentlich denkst, oha. Ja. Und da habe ich irgendwann begriffen, dass für mich Musik eine universelle Sprache ist. Du kannst jemandem eine Emotion erklären, wird das nicht verstehen. Zeigst ihm diese Emotion in der Musik, dann kann der das damit verbinden, wenn es ihn berührt.
Ja, ja.
Dann weiß der damit, ah, das ist der, ah, okay. Und dann kann der auch selber Beispiele bringen. Aber wenn du das dem mit Worten erklärst, schwieriger wie mit Beispielen.
Ja, weil es auf einer tieferen Ebene funktioniert.
Aber Leute checken das sofort. Ja. Die wissen sofort, das ist traurig, das ist fröhlich, das ist melancholisch, das ist wütend. Und das finde ich mega interessant.
Meine allerliebste Emotion ist Zuneigung. Vor allem von euch da draußen. Das heißt, wenn ihr uns zugeneigt seid, schickt uns doch gerne Fragen, denn wir kommen auch langsam zum Ende. Wir haben überlegt, ob wir jetzt in der nächsten Folge unsere Community-Folge machen. Das heißt, wo wir die Community-Fragen ein bisschen durchdiskutieren und einfach gucken, betrifft uns das, können wir damit selber uns assoziieren vielleicht und sprechen die einmal durch. Das heißt, schickt uns gerne, wenn ihr das hört, einfach Sachen gerne über Insta, Pinsel statt Pillen, wir sind erreichbar. Und ansonsten gilt das Gleiche wie immer, Leute. Es hat super viel Spaß gemacht wieder. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen.
Aber nochmal kurz zu der Frage, müssen Künstler jetzt leiden, um gute Kunst zu erschaffen?
Ich weiß es nicht. Aber ich will
was ist deine Meinung?
Meine? Ich glaube, Künstler müssen fühlen, um gute Kunst zu schaffen.
Ja,
aber leiden würde ich nicht sagen.
Also. In der heutigen Gesellschaft heißt fühlen eigentlich leiden. In dem
nee, Moment. Warum? Nee, man kann auch.
Ach, so viel Scheiße wieder draußen passiert.
Ja, aber man kann auch schöne Sachen fühlen.
Das stimmt.
Wenn man verliebt ist und die Liebe ist so stark, dass man heulen muss.
Stimmt.
Wenn man glücklich ist, dann muss man das zulassen. Und ich glaube, dieses authentische Zulassen, was an einem vorgeht, macht gute Kunst, glaube ich. Und damit können sich Leute identifizieren.
Und für mich ist gute Kunst einfach das zu machen, was die Emotion gerade sagt.
Ja. Und vielleicht, wenn ihr euch mit uns identifizieren könnt, dann
folgen.
Dann folgt ihr uns. Dann drückt ihr die obligatorische Glocke, die es ja wohl gar nicht gibt, wie wir es letztes Mal gehört haben, aber ist mir egal. Oder die Klingel oder was weiß ich. Ihr wisst schon Bescheid. Folgt uns, abonniert uns. Wir freuen uns super über jeden weiteren Follower und Zuhörer, Zuhörerin.
Und stellt Fragen. Nächste Folge würde ich mir wünschen, dass wir das hinbekommen mit der Community.
Ja. Community, das heißt Community und Therapy zusammen. Eure Richtig. Probleme sind unsere Probleme und nee, unsere Probleme so sind eure nicht, Probleme.
Wir antworten drauf.
Ja, aber darum geht's doch.
Ja.
Gruppentherapie, aber ihr seid in sicherer Entfernung dabei.
So in etwa.
Sagen wir es mal so. Genau. Hoffentlich, ihr kleinen, schönen, schaurigen Schreckgespenster, habt ihr fleißig gesammelt bei Süßes oder Saures oder Ei auf Häuser geworfen.
Aber dann schön vorher in Mehl getunkt, dass es ja nicht mehr weggeht.
Aber niemand mehr zählt, dass ihr uns kennt, natürlich.
Genau.
Genau. Von daher bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal und wie immer, be creative.
Be happy.
So sieht's aus.
Bis dann.